Vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung. Da konnte der 10-jährige Lasse noch laut lachend dem Fußball hinterherjagen, seine Schwester Ina ärgern und zur Schule gehen. Jetzt ist der schwedische Junge nur noch ein Schatten seiner selbst. Er ist müde, ständig und sackt 10, 20 Mal am Tag in sich zusammen, als würde jemand einen Schalter umlegen. Dann schläft er, dort, wo er eben noch spielte, lernte oder rumtobte. Tief und fest, mitten im Unterricht, beim Abendessen, im Gespräch. Und wenn er lacht, verliert er manchmal jede Spannung in den Muskeln, als ob man einer Marionette die Fäden durchschneiden würde. Seine Eltern stehen fassungslos daneben. Vor 2 Wochen war Lasse gesund. Und jetzt? Die Ärzte geben der Krankheit einen Namen. Narkolepsie. Aber warum sie gerade ihn trifft, das kann niemand erklären. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Die schlafenden Kinder. Weiße Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, die auf Bahnsteige und in Einkaufszentren versprüht werden. Pensionierte Ärzte und Medizinstudenten, die auf Impfkampagnen vorbereitet werden. Staaten, die sich auf dem internationalen Versteigerungsmarkt der Pharmaunternehmen gegenseitig überbieten. Virenabstriche und Quarantänemaßnahmen, Experteninterviews. Das kommt uns allen bekannt vor. Also geht es um Corona? Schon wieder? Nein, geht es nicht. Denn die etwas Älteren unter uns kannten das alles schon. Damals im Jahr 2020, als Corona ausbrach. Und so schauen wir noch einmal 11 Jahre weiter zurück. Denn Pandemien, die gab es schon immer. Es beginnt in einem kleinen Dorf im Osten Mexikos. La Gloria. Ein unscheinbarer Ort im Bundesstaat Veracruz. Ende März 2009 liegt hier ein 4-jähriger Junge krank im Bett. Sein Name Edgar Hernandez Hernandez. Er leidet unter Husten, Fieber und Gliederschmerzen. Eigentlich nichts, was in einer Grippesaison ungewöhnlich wäre. Doch in diesen Tagen erkranken auch hunderte seiner Nachbarn mit denselben Symptomen. Bald spricht das ganze Dorf von einer merkwürdigen Welle, die durch die Straßen geht. Bei Edgar wird eine Probe entnommen. Das Ergebnis zeigt einen neuartigen Grippeerreger mit Ursprüngen in Schweinen, Vögeln und Menschen. Der Name Schweinegrippe ist geboren. Zusätzlich liegt La Gloria in der Nähe einer großen Schweinemastanlage. Ein direkter Zusammenhang wird allerdings nie bewiesen. Doch die räumliche Nähe bleibt auffällig. Von La Gloria aus breitet sich die Krankheit rasch in Mexiko aus. Vor allem in Mexiko-Stadt füllen sich die Krankenhäuser mit jungen Patienten. Viele von ihnen leiden an schweren Atemwegsinfekten und Lungenentzündungen. Kurz darauf werden auch in den USA erste Fälle bestätigt. Zunächst in Kalifornien und Texas. Die Proben zeigen, es handelt sich um dasselbe neue Virus. In wenigen Wochen erreicht es Kanada und weitere Länder des amerikanischen Kontinents. Währenddessen scheint die Sterberate in Mexiko hoch, aber die medizinische Versorgung ist dort nun mal limitiert. Also kann man die Todesfälle nicht einfach auf andere Industriestaaten hochrechnen. Die mexikanische Regierung meldet in den ersten Wochen 159 Tote, korrigiert diese Zahl aber schon kurz danach auf 26 Fälle. Später wird klar, dass die Sterberate nur 0,1% beträgt, entsprechend der normalen saisonalen Grippe. Zum Vergleich, bei Corona liegt die Letalität 2020 10-mal höher. Bei der Vogelgrippe war sie 100-fach stärker. Diagnoseinfo: Die Schweinegrippe wird durch ein neuartiges Influenza-A-Virus des Subtyps H1N1 ausgelöst, das 2009 erstmals weltweit auftrat. Es handelt sich um ein Mischvirus aus Genabschnitten menschlicher, Vogel- und Schweinegrippeviren. Es ist allerdings nur als Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragbar. Anders als bei den saisonalen Grippestämmen, die sich jedes Jahr nur leicht verändern und bei denen unser Immunsystem wenigstens teilweise vorbereitet ist, hatte die Bevölkerung gegen diesen neuen Erreger nahezu keine Abwehrkräfte. Darum konnte er sich so schnell und weltweit verbreiten. Klinisch ähnelten die Krankheitszeichen meist einer leichten bis mittelschweren Grippe mit Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen. Schwerere Verläufe mit Lungenentzündungen traten vor allem bei bekannten Risikogruppen wie Schwangeren, chronisch Kranken oder älteren Menschen auf. Im Gegensatz zur saisonalen Grippe erkrankten aber viele Kinder und Jugendliche. Zurück ins Jahr 2009. Die WHO äußert sich beunruhigt. Die Europäische Kommission spricht von einer größeren Gefahr für die Menschen. Und es dauert auch nur etwa 2 Wochen, dann kommt die Schweinegrippe in Europa an. In Spanien erkrankt ein junger Mann, der aus Mexiko zurückgekehrt ist. Der erste nachgewiesene Fall auf der anderen Seite des Atlantiks. Das klingt alles sehr ähnlich wie bei Corona. Aber nun kommt ein wesentlicher Unterschied. Die Schweinegrippe ist nicht besonders gefährlich. Also nicht gefährlicher als die saisonale Grippe. Aber aus irgendeinem Grund schießt die Menschheit aus allen Rohren. Warum? Fragt man sich da. Und wenn du in unseren Zeiten die Ursache einer gesellschaftlichen Strömung oder eines unerklärlichen Phänomens finden möchtest, dann folge dem Geld und frage dich, qui bono? Wem nützt das? Wer sitzt wohl in den höchsten Gremien mit am Tisch? Wer sogar bei den Sitzungen der WHO? Wer verdient am meisten an einer Pandemie? Richtig geraten. Die Pharmaindustrie. Sie sei nur da, um Fragen zu beantworten, nicht in beratender Funktion, beteuert man. Wer es glaubt. Natürlich ist es verständlich, dass in einer solchen Gefahrenlage oder eingebildeten Gefahrenlage die Verantwortlichen schnelle Antworten brauchen. Und dafür müssen diejenigen, die Impfstoffe und Medikamente herstellen, auf dem kurzen Dienstweg befragt werden können. Dennoch bleibt ein Geschmäckle, wenn die Nähe allzu groß ist. Wie dem auch sei, am 11. Juni ruft die WHO die höchste Pandemiestufe aus. Stufe 6. Dazu solltet ihr wissen, dass die Kriterien für diese Stufe nur einen Monat zuvor aufgeweicht wurden. Es braucht nicht mehr enorm viele Krankheits- und Todesfälle in mehreren Staaten, sondern es reicht eine starke Ausbreitung in 2 der 6 WHO-Regionen. Nun ist es also offiziell. Die Welt kämpft gegen eine Pandemie. Regierungen kramen Pandemiepläne aus den Schubladen, Test- und Quarantänemaßnahmen greifen, es werden Medikamente und Impfstoffe bestellt, für Milliarden von Dollar oder Euro. Die Bilder gleichen denen, die 11 Jahre später in den ersten Wochen von Corona um die Welt gehen. Masken, Desinfektionen, Temperaturmessungen an Flughäfen. In Ägypten werden 350.000 gesunde Schweine getötet. Weder Staatschefin noch Staatschefs trauen sich, den Fuß auf die Bremse zu stellen. Man verfällt in Aktionismus, getrieben vom Dogma eines Bedrohungsszenarios namens Pandemie. In dieser aufgeheizten Atmosphäre hofft man auf wirksame Impfstoffe. Und die gibt es. Sie bestehen aus winzigen Eiweißstückchen des Schweinegrippevirus. Daran kann das Immunsystem lernen, den Erreger zu erkennen. Damit die Abwehr richtig in Gang kommt, ist ein Wirkverstärker, ein sogenanntes Adjuvans, enthalten, das die Reaktion verstärkt. So genügt schon eine sehr kleine Virusmenge, um Schutz aufzubauen. Aber wie kann es sein, dass so schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht? Des Rätsels Lösung liegt in den Pandemieplänen, die seit Jahren bereit liegen. Denn lange Zeit rechnete man mit einer großen Vogelgrippewelle. Die Impfstoffhersteller entwickelten dafür bereits Prototypen, gewissermaßen ein Baukastensystem. Die Produktionsverfahren stehen bereit, die Hilfsstoffe und Wirkverstärker sind getestet. Nur der entscheidende Baustein, das Oberflächenprotein des neuen Virus, wird ausgetauscht. So kann man den Impfstoff schon ab Mitte August 2009 ausprobieren. An 1200 Erwachsenen und 2000 Kindern. Das hört sich nach viel an, aber rechnen wir mal. Wenn eine schwere Nebenwirkung einmal in 3000 Fällen auftritt, könnte sie unerkannt bleiben. Würde jedoch bei einer Durchimpfung der deutschen Bevölkerung 26.000 Mal vorkommen. Eine Katastrophe. Seltenere Komplikationen bleiben also unter dem Radar. Und so geschieht es, dass der neue Impfstoff Pandemrix am 29. September 2009 in Europa zugelassen wird. Von allen damals verfügbaren Präparaten ist es der bei weitem meistproduzierte und verimpfte Impfstoff. Und schon der Name wirkt irgendwie bedrohlich. Pandemrix, eine Mischung aus Pandemie und Kunstwort, die klingt wie ein Werbelabel für die große Pandemie selbst. Und Medikamente? Das fast in Vergessenheit geratene antivirale Präparat Tamiflu erlebt eine nicht erwartete Renaissance. Aber es wirkt nur, wenn es spätestens ab dem 2. Krankheitstag eingenommen wird. Dann kann es den Krankheitsverlauf um 1 bis 1,5 Tage verkürzen und eine leichte Beschwerdelinderung herbeiführen. Nur schlimmstenfalls soll es schwere psychiatrische Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen. Nicht gerade vielversprechend, aber der berühmte Strohhalm, an den sich viele klammern wollen. Zurück zum Impfstoff. Weltweit werden 60 bis 90 Millionen Menschen geimpft. In der EU etwa 30,8 Millionen. Viele Impfstoffe beinhalten Impfverstärker aus Öl- in Wasseremulsionen, weil zu wenig Virusbestandteile verfügbar sind. Diese Adjuvantien sind umstritten, weil sie aufsteigende Lähmungen hervorrufen können, wie das Guillain-Barré-Syndrom. Daher lehnen die USA Impfstoffe mit Adjuvantien auch ab und benutzen nur Impfstoffe ohne Wirkverstärker. Dadurch verfügen sie aber über zu wenig Impfstoff und kommen mit der Produktion nicht hinterher. Präsident Obama ruft den Notstand in Teilen der USA aus. Derweil bestellt Deutschland 50 Millionen Impfdosen, alle mit Wirkverstärker, davon 35 Millionen Dosen Pandemrix. Damit steht Deutschland im Wettlauf der Staaten gut da, aber geht nicht als Sieger durchs Ziel. Frankreich bestellt mit 94 Millionen Impfdosen doppelt so viel wie Deutschland. Zur Not sollen pensionierte Ärzte, Schwesternschülerinnen und Medizinstudenten impfen. Na, wenn uns das nicht bekannt vorkommt. Der Impfstoff steht also zur Verfügung. Aber man hat an der Bevölkerung vorbeigeplant, nicht gefragt, wer den Piekst überhaupt haben möchte. Denn es lassen sich nur 4,1 Millionen Personen tatsächlich impfen. Das entspricht gerade mal 5% der Bevölkerung. Die Ursachen sind folgende. Die Schweinegrippe verläuft viel harmloser als prognostiziert. Der Impfstoff ist nicht erprobt. Man misstraut dem zugesetzten Adjuvans. Zusätzlich raten viele Ärzte von der Impfung ab und ein Teil der Bevölkerung hat mehr Angst vor möglichen Impfkomplikationen als der Schweinegrippe selbst. Fun Fact: Die Regierung bekommt den Impfstoff ohne Adjuvans. Als das publik wird, lassen Bundeskanzlerin Merkel und einige Minister schnell verlauten, sie nehmen natürlich auch den Volksimpfstoff. Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Die Menschen misstrauen der Regierung und die deutsche Ärzteschaft erklärt, dass die Gesundheitsbehörden auf eine Kampagne der Pharmaindustrie hereingefallen seien. Deutschland ist also gespalten. Wie 15 Jahre später bei Corona. Die Kontroverse macht nicht einmal beim Vizepräsidenten der Bundesärztekammer Montgomery Halt. Montgomery selbst ist geimpft. Seine Frau, ebenfalls Ärztin, nicht. Aber es gibt auch Länder, die geschlossen gegen die Schweinegrippe vorgehen. So handeln in Schweden und Finnland die Politiker entsprechend der seit Jahren bereitliegenden Pandemiepläne. In einem Umfeld aus Angst, geschürt durch die WHO und angesichts besorgniserregender Berichte von schwerkranken, teils jungen Patienten an ECMO-Maschinen, also Maschinen, die das Blut mit Sauerstoff anreichern, wird die schwedische Bevölkerung auf eine Impfkampagne nie dagewesenen Ausmaßes eingeschworen. Und die Pläne treffen auf offene Ohren einer schon immer ausgesprochen solidarischen Gesellschaft. Während in den USA ausschließlich Adjuvans freie und in Deutschland unterschiedliche adjuvanshaltige Impfstoffe verimpft werden, sind Schweden und Finnland die einzigen Staaten, in denen ausschließlich ein und derselbe adjuvanshaltige Impfstoff verabreicht wird. Pandemrix. Entsprechend der schon vor Jahren mit dem Impfstoffhersteller GSK unterschriebenen Verträge. Die gesamte Bevölkerung soll zweifach geimpft werden. Als erstes und mit Priorität allerdings Kinder und Jugendliche. Teils, weil diese Alterskohorte besonders betroffen ist, teils aus Solidarität für gefährdete Gruppen wie Schwangere und Menschen mit chronischen Krankheiten, die schwere Lungenentzündungen entwickeln können. Im Oktober 2009 beginnt die Impfkampagne. Schulen, Gesundheitszentren und sogar Firmenkantinen werden zu Impfstationen. Krankenschwestern dürfen impfen, nicht nur Ärzte. Die Organisation läuft wie ein Uhrwerk. Lange Schlangen bilden sich. In den Medien ist von Engpässen die Rede. Manche Orte verwandeln das Ganze sogar in kleine Impfpartys mit Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme ist überwältigend. Ende November 2009, nach knapp 2 Monaten, sind bereits rund 60% der schwedischen Bevölkerung geimpft. Etwa 5,5 bis 6 Millionen Menschen. Besonders hoch ist die Quote bei den Kindern und Jugendlichen. Mehr als 60%. Schweden wird international zum Vorbild erklärt. Beamte sprechen stolz davon, wie reibungslos alles funktioniere. Auch Eltern fühlen sich bestärkt. Sie handeln nicht nur im Interesse ihrer eigenen Familie, sondern auch im Interesse der Gemeinschaft. Solidarität. Das ist das Wort, das in diesen Wochen durch Schweden geht. Und es sind Kinder wie unser 10-jähriger Lasse aus dem Vorspann. Kein realer Junge. Aber wie einer von vielen, die mit ihren Eltern in der Schlange vor der Turnhalle stehen. Vor wenigen Tagen rannte er noch lachend über den Schulhof. Jetzt hält er den Arm für die Spritze hin. Seine Eltern zögern nicht. Sie wollen ihn schützen und zugleich handeln sie in dem Bewusstsein, auch andere Kinder und Erwachsene zu schützen. Monatelang scheint es, als habe Schweden alles richtig gemacht. Das Land gilt als Musterbeispiel. Doch im Sommer 2010 verändert sich die Stimmung. Immer deutlicher zeigt sich, dass die Schweinegrippe weit weniger gefährlich verläuft als befürchtet. Die Sterblichkeit ist eher vergleichbar mit der saisonalen Grippe. Am 10. August erklärt die WHO die Pandemie quasi für beendet. Man befinde sich in der postpandemischen Phase mit umfassender Immunität in der Bevölkerung. Und gerade in dem Moment, in dem die Bedrohung an Schrecken verliert, taucht ein neues, völlig unerwartetes Problem auf. Zunächst sind es Einzelfälle. Eltern berichten von Kindern, die sich plötzlich verändern. Sie schlafen tagsüber unvermittelt ein, mitten im Unterricht, beim Essen, während eines Gesprächs. Und sie verlieren bei Freude oder Ärger die Muskelspannung, kippen einfach weg. Die Diagnose lautet Narkolepsie, eine chronische, unheilbare Krankheit, die ein Leben lang bleibt. Für die Familien ist es ein Schock. Sie müssen hilflos mit ansehen, wie ihre Kinder einer Krankheit ausgeliefert sind, die alles verändert. Schlafattacken am Tag 20 oder 30 Mal, Nächte ohne erholsamen Schlaf, ein Alltag, in dem jede Emotion gefährlich werden kann. Man stelle sich vor, dass man vor jedem Lachen Angst hat und dass schon diese Angst vor dem Lachen genügt, um die nächste Attacke auszulösen. Narkolepsie nimmt Kindern nicht nur die Kontrolle über Schlaf und Wachsein. Sie bedroht auch ihre Fähigkeit, Gefühle unbeschwert zu leben. Wer ständig fürchten muss, dass Freude oder Aufregung den Körper zusammenbrechen lassen, der zieht sich zurück. Manche Eltern fragen sich, ob ihre Kinder nicht nach und nach zu Hüllen werden, denen die Unbeschwertheit, die Spontanität, ja das Lachen genommen wird. Und das Verstörendste? Die Narkolepsie wird in Zusammenhang mit der Impfung gegen die Schweinegrippe gebracht. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Aber was ist denn eine Narkolepsie? Werfen wir mal einen genauen Blick darauf. Sie ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems, bei der die Schlaf-Wach-Regulation im Gehirn gestört ist. Ursache ist ein Verlust bestimmter Nervenzellen im Hypothalamus, einer kleinen Schaltzentrale tief im Gehirn. Diese Zellen bilden das Hormon Hypokretin, das normalerweise dafür sorgt, dass wir wach bleiben können und Schlaf und Wachsein im Gleichgewicht bleiben. Warum diese Nervenzellen zugrunde gehen, ist nicht vollständig geklärt. Vermutet wird eine Fehlsteuerung des Immunsystems, also eine Autoimmunreaktion, manchmal ausgelöst durch Infektionen. Die typischen Symptome sind auffällig. Tagesschläfrigkeit mit plötzlichen Schlafattacken am Tag, oft 20 oder 30 Mal. Kataplexien, also ein plötzlicher Verlust der Muskelspannung bei starken Gefühlen wie Lachen, Ärger oder Angst. Dazu ein gestörter Nachtschlaf, häufiges Erwachen, wenig Erholung. Lebhafte visuelle Traumaktivität in der Einschlafphase, die nennt man hypnagoge Halluzinationen. Was bedeutet das für den Alltag? Betroffene müssen feste Schlafpausen einhalten, auch in der Schule oder am Arbeitsplatz. Für Schüler heißt das, sie verpassen Unterrichtsstoff. Mitschüler halten sie womöglich für faul. Erwachsene müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten, wenn sie während einer Besprechung oder am Computer immer wieder unvermittelt wegnicken. Manche dürfen kein Auto mehr fahren, Damit sind ganze Berufsgruppen ausgeschlossen. Polizei, Schienen- oder Flugverkehr, selbst Tätigkeiten, bei denen Maschinen bedient werden müssen. Allein schon der Arbeitsweg kann schwierig werden, wenn man sich nicht mehr selbst an Steuer setzen darf. Aber auch Berufe in der Medizin oder an Schulen sind problematisch. Wie soll ein Krankenpfleger einem Patienten aus dem Bett helfen, wenn er ihn plötzlich loslässt, weil er einschläft? Oder denken wir an eine Ärztin, die während einer Operation ins OP-Feld kippt oder während eines Patientengesprächs einschläft. Ein Lehrer, der mitten im Unterricht zusammensackt. Dann ist da die Unfallgefahr. Stellt euch vor, ihr überquert eine vielbefahrene Kreuzung und müsst über etwas lachen. Und schon verliert ihr die Muskelspannung und fallt zusammen. Keine schöne Vorstellung. Auch zu Hause lauern Gefahren. Wer am Herd einschläft, riskiert, dass die Pfanne anbrennt oder heißes Wasser überkocht. Freizeitaktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder Klettern können lebensgefährlich werden. Und es geht noch weiter. Selbst in Beziehungen greift die Krankheit ein. Ein Lachanfall mit Freunden, ein Streit in der Familie, ein zärtlicher Moment mit dem Partner. Alles kann eine Kataplexie auslösen. Für viele bedeutet das, Gefühle zu unterdrücken. So verwandelt Narkolepsie den Alltag in eine permanente Herausforderung. Und leider gibt es keine Hoffnung, denn Narkolepsie ist unheilbar und begleitet die Betroffenen ein Leben lang. Medikamente können die Beschwerden lindern, heilen können sie die Krankheit nicht. Glücklicherweise ist die Erkrankung selten. In Schweden mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern erkranken jedes Jahr nur etwa 90 bis 100 Menschen neu. Deswegen ist es auch keine Randnotiz, als die schwedische Arzneimittelbehörde am 18. August 2010 bekannt macht, dass 6 Fälle einer Narkolepsie bei Kindern und Jugendlichen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mit Pandemrix gemeldet wurden. Erste Symptome traten zwischen 1 bis 4 Monaten nach der Impfung auf. Natürlich sind die Informationen nach Angabe der schwedischen Behörde noch nicht vollständig und erlauben keine abschließende Beurteilung des ursächlichen Zusammenhangs. Parallel werden finnische Forscher auf 15 Fälle von Narkolepsie bei Kindern bis 16 Jahren aufmerksam. Das seien deutlich mehr Fälle als üblich. Die finnische Gesundheitsbehörde setzt daraufhin weitere Impfungen mit dem Impfstoff aus. Der Impfstopp wird als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. Zu dieser Zeit ist bekannt, dass zumindest 6 der 15 Kinder mit Pandemrix geimpft wurden. Der Abstand zwischen erster Impfung und ersten Symptomen betrug bei diesen Kindern zwischen 2 und 10 Wochen. Der Impfstatus der anderen Kinder muss noch geklärt werden. Sowohl in Finnland als auch in Schweden sind weitere Untersuchungen geplant. Dem Paul-Ehrlich-Institut ist zu diesem Zeitpunkt kein Fall einer Narkolepsie in Deutschland im zeitlichen Zusammenhang mit Pandemrix berichtet worden. Das soll sich jedoch ändern. Denn Anfang 2011 sind auch in Deutschland 8 Fälle bekannt. 7 Kinder und eine junge Frau. Die Beschwerden traten durchschnittlich 2 Monate nach der Impfung mit Pandemrix auf. Inzwischen wird in der Impfsaison 2010-2011 in Deutschland Pandemrix aber schon nicht mehr verimpft, sondern der übliche saisonale Grippeimpfstoff. In diesem Fall ein trivalenter Impfstoff ohne Adjuvans, bei dem einer von 3 Bestandteilen Virenpartikel des Schweinevirus sind. In den nächsten Wochen überschlagen sich die Nachrichten. Schon einige Tage später veröffentlicht das finnische Gesundheitsamt eine retrospektive Studie, die ein 9-fach erhöhtes Risiko in der Altersgruppe der 4- bis 19-Jährigen ergibt. Das entspräche einer Narkolepsie auf 12.000 Impfungen. In noch jüngeren oder älteren Altersgruppen habe man kein erhöhtes Risiko nachweisen können. Aber alle Erkrankten hätten eines gemeinsam. Sie sind genetisch vorbelastet. Sie tragen ein Gen in sich, das bekanntermaßen mit Narkolepsie assoziiert wird. Daraufhin gibt die Europäische Arzneimittelagentur bekannt, dass die Fälle aus Schweden und Finnland zwar beunruhigend seien, es aber keine Gewissheit dafür gäbe, dass die Impfung ursächlich für die Narkolepsiefälle von Kindern und Jugendlichen sei. In Kanada seien nach Impfstoffgaben keine Narkolepsiefälle bekannt geworden. Daher werde zunächst keine Änderung des Impfregimes oder der Impfempfehlungen erfolgen. Im Juli dann die Kehrtwende. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, schränkt die Anwendung bei Personen unter 20 Jahren ein. Pandemrix soll nur noch eingesetzt werden, wenn der normale, saisonale, trivalente Grippeimpfstoff nicht vorliege. Für Erwachsene bleibt er zwar noch zugelassen, aber die Pandemie ist vorbei. Der Impfstoff war von Anfang an nur für diesen einen Notfall lizenziert. In den Praxen spielt er keine Rolle mehr. Aber wie ist das Ganze zu erklären? Lange weiß niemand, warum nach der Schweinegrippeimpfung besonders in Schweden und Finnland so viele Kinder an Narkolepsie erkranken. Es gibt viele Vermutungen, aber keine klaren Antworten. Dennoch gibt es Auffälligkeiten. In Schweden wurde ausschließlich Pandemrix verimpft. Die Impfquote war um ein Vielfaches höher als in allen anderen Ländern. Pandemrix enthielt andere Virusbestandteile als andere Impfstoffe. Pandemrix enthielt einen besonders potenten Wirkverstärker. Und alle erkrankten Kinder waren genetisch anfällig. Heute vermuten Forscher, dass es so ablief. Stell dir vor, du sitzt auf dem Stuhl und bekommst die Spritze. Im Impfstoff sind kleine Eiweißstücke des Grippevirus. Sie sollen dem Immunsystem zeigen, so sieht der Feind aus. Normalerweise reicht das, damit dein Körper Antikörper bildet und für die nächste Infektion gewappnet ist. Bei einer anrollenden Pandemie muss allerdings alles sehr schnell gehen. Es stand schlicht und ergreifend nicht genügend Viruseiweiß für die Impfstoffproduktion zur Verfügung. Also musste man mit weniger auskommen. Um nun aber eine ausreichende Immunreaktion im Körper hervorzurufen, wurde dem Immunsystem mit einem Wirkverstärker auf die Sprünge geholfen. Das Immunsystem bekommt also einen ordentlichen Tritt in den Hintern. Beweg dich! Die Abwehr stürzt sich auf die fremden Virusstücke und alles, was genau so aussieht. Und leider gibt es etwas, was genau so aussieht. Und zwar im Hypothalamus, einer Schaltzentrale des Gehirns. Hier befinden sich Zellen, die irgendetwas an sich haben müssen, was genauso aussieht wie das Viruseiweiß. Das Abwehrsystem kann nicht unterscheiden und greift diese Zellen an. Das Problem? Genau dort wird Hypokretin hergestellt. Dieser Botenstoff ist so etwas wie der Sicherheitsriegel, der die Tür zum Schlaf zuhält. Hypokretin sorgt nicht dafür, dass wir wach werden, sondern dass wir wach bleiben. Wenn die Hypokretinzellen zerstört sind, fehlt dieser Schutz und plötzlich kann der Schlaf jederzeit durchbrechen. Aber welche Rolle spielt die genetische Prädisposition dabei? Man könnte sagen, dass diese Menschen für den eben beschriebenen Ablauf empfänglicher sind. Sie werden bei gleicher Exposition, zum Beispiel der Impfung, eher eine Narkolepsie entwickeln. Was manche Forscher auch für möglich halten, viele dieser genetisch vorbelasteten Menschen hätten später auch ohne die Impfung eine Narkolepsie entwickelt. Allerdings werden nicht alle Genträger krank. Das alles ist natürlich kein Trost für die Opfer und deren Familien, die nun mit den Folgen kämpfen. Heute wissen wir, dass damals etwa 1300 Menschen an Narkolepsie erkrankten, darunter 500 in Skandinavien und 86 in Deutschland. Für die betroffenen Familien aber fängt das Drama jetzt erst an. Sie haben ihre Kinder aus Verantwortung impfen lassen und sehen sich plötzlich alleingelassen. Während die Politik noch über Risiko-Nutzen-Abwägungen spricht, kämpfen Eltern um Anerkennung. Und der Hersteller? GSK bestreitet lange jede direkte Verantwortung. Man habe nach den Regeln der Zulassungsbehörden gehandelt, nach den Empfehlungen der WHO. Erst auf Druck der Staaten beteiligt sich der Konzern an den Fonds in Skandinavien. In Finnland richtet die Regierung ein Entschädigungsprogramm ein, gemeinsam mit dem Hersteller GSK. Dort werden rund 90 Kinder als impfgeschädigt anerkannt. In Schweden geschieht Ähnliches. Etwa 200 Kinder und Jugendliche erkranken nach der Impfung an Narkolepsie und haben Anspruch auf teils hohe Schmerzensgeldzahlungen und lebenslange Unterstützung. In Deutschland ist die Lage wie immer schwieriger. Nur wenige Fälle sind bekannt. Schätzungen gehen von unter 100 Betroffenen aus. Hier müssen die Eltern den mühsamen Weg durch Gutachten und Sozialgerichte gehen. Manche bekommen nach Jahren Recht, andere bleiben hängen zwischen Aktenordnern und Paragraphen. Währenddessen dreht sich die Welt weiter und das, was Infektiologen immer befürchtet und vorausgesagt haben, tritt tatsächlich ein. Nur 15 Jahre später muss sich die Welt mit der nächsten Pandemie auseinandersetzen. Und während erneut die Automatismen der Pandemiebekämpfung einsetzen, geht Schweden einen Sonderweg. Keine Lockdowns, keine geschlossenen Schulen, keine Maskenpflicht in den ersten Monaten. Die Regierung setzt auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Ein Kurs, der weltweit Kopfschütteln auslöst. Doch dieser Weg erklärt sich auch durch die Erfahrung mit der Schweinegrippe. Diese hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Übertriebene Maßnahmen, so die Erkenntnis, können Vertrauen zerstören. Bei Corona will man deshalb um jeden Preis Panik und Zwang vermeiden. Man vertraut den Bürgern, eigene Entscheidungen zu treffen und sieht im Schutz der Freiheiten eine Art moralische Verpflichtung. Das Ergebnis ist zwiespältig. In der ersten Welle liegt die Sterberate deutlich höher als in den Nachbarländern, zeitweise 9-mal so hoch wie in Norwegen. Insgesamt sterben in den ersten beiden Jahren etwa 5000 Menschen mehr als erwartet. Eine spürbare Übersterblichkeit, aber nicht höher als in Deutschland und im Langzeitvergleich sogar niedriger als in vielen europäischen Staaten. Wirtschaftlich kommt Schweden glimpflich davon. Die Wirtschaft schrumpft 2020 um 2%, ähnlich wie anderswo, erholt sich aber schnell. Und bemerkenswert, das Vertrauen in die Behörden bleibt stabil. Viele Schweden akzeptieren, dass sie selbst Verantwortung tragen müssen. So zahlt das Land einen Preis in Menschenleben, gewinnt dafür aber gesellschaftliche Ruhe. Was bleibt? Sowohl die Schweinegrippe als auch Covid-19 sind inzwischen endemisch. Die Viren kursieren also durch eine mehr oder minder immune Bevölkerung. Dennoch ist nicht alles überstanden. Die Narkolepsiekinder schlafen immer noch ein. Und die Post-Covid-Patienten kämpfen immer noch mit den Folgen der letzten Pandemie. Und wir sollten uns nichts vormachen. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Es wird also eine kürzere oder längere Zeit dauern. Aber der Moment wird kommen. Der Moment, wo wir uns wieder denselben Fragen stellen müssen. Wer wird aus welchem Grund und wann mit welchem Impfstoff geimpft? Und das ist eine sehr privilegierte Frage. Denn sie beinhaltet ja, dass es überhaupt eine Maßnahme in so einem Fall gibt. Dass wir eine Option haben. Andererseits mahnen so viele Wissenschaftler. Man könnte viel früher eingreifen. Vor der Entstehung einer Pandemie. Zum Beispiel durch ein Umdenken bezüglich der Massentierhaltung. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber in beiden Fällen gab es eine Nähe zwischen Mensch und Tier, die eine Zoonose, also den Übersprung eines Tiervirus zum Menschen, plausibel macht. Und was ist aus Edgar, dem mexikanischen Jungen, geworden? Die Bezirksregierung hat ihm ein Denkmal gesetzt. Damals sagte er, er wolle Arzt werden. Ob es jemals dazu kommt, wissen wir nicht. Mit 19 Jahren wäre er jetzt in dem richtigen Alter, ein Medizinstudium zu beginnen. Der Ort La Gloria hat am Ende von der Pandemie profitiert. Wegen der vielen Touristen wurde die Hauptstraße neu geteert. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.